Die Radio Wissen. Update.
Sobald sie die Tür der Wohnung aufgebrochen hatten, feuerten zwei Personen sofort aus der Wohnung heraus mit Maschinengewehren. Ein Verdächtiger wurde dann neutralisiert von einem Scharfschützen.
So passiert gestern in Brüssel, als Polizisten eine Wohnung durchsuchen wollten. Und zwar eine Wohnung, die im Zusammenhang stand mit den Terroranschlägen von Paris vor 4 Monaten. Der einzige noch lebende mutmaßliche Attentäter ist immer noch auf der Flucht. Da war natürlich die Hoffnung groß, ihn endlich entdeckt zu haben. Darum geht's im Update mit mir, Sophie Stiegler.
Update.
Die Wohnung sollte eigentlich leer sein, war sie aber dann doch nicht. Nach einer Schießerei und Verfolgungsjagd über die Dächer Brüssels ist die Bilanz 1 toter Angreifer, 2 auf der Flucht und 4 leicht verletzte Polizisten. Belgiens Premierminister Charles Michel ist erleichtert.
Wir haben Glück gehabt. Das hätte ein Drama werden können.
Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris mit 130 Toten im November. Wie so viele Razzien in Brüssel seitdem. In Brüssel hatten die Attentäter vermutlich ihre Angriffe vorbereitet. In Wohnungen hatte man schon Spuren des verwendeten Sprengstoffs entdeckt. Fingerabdrücke des noch verschwundenen Salah Abdeslam waren auch dabei. Er soll unter anderem die Autos für die Attentate gemietet haben. Dann ist er untergetaucht. Der erschossene Angreifer ist aber ein anderer, erklärt die belgische Staatsanwaltschaft.
Der Overledene.
Der Gestorbene ist im Laufe des Abends als ein 35-jähriger Algerier identifiziert worden. Er war illegal im Land und der Polizei lediglich wegen eines Diebstahldeliktes aus dem Jahr 2014 bekannt.
Die Spuren in der Wohnung zeigen in Richtung Terrormiliz IS. Dort fanden die Polizisten einige Munition, eine Kalaschnikow,
à côté du corps se trouvait une Kalaschnikow,
ein Buch über Salafismus,
ainsi qu'un livre sur le salafisme,
und eine Fahne der IS-Miliz.
Et un drapeau de l'État islamique.
Sprengstoff wurde aber nicht gefunden. Und die 2 flüchtigen Männer sind auch noch nicht gefasst. Ob die neue Wendung in dem Fall bei den Ermittlungen zu Paris hilft, ist noch unklar. Belgien steht schon jetzt in der Kritik. Brüssel bzw. sein Stadtteil Molenbeek gelten als Hotspot der Islamistenszene von Westeuropa.
Was sonst noch wichtig war?
Neuer Meilenstein der US-Vorwahlen. Im Mini-Super Tuesday gab es gestern Entscheidungen in 5 Bundesstaaten. Verlierer des Abends war Marco Rubio. Der Mann mit kubanischen Wurzeln sollte eigentlich für die Republikaner die Stimmen der Einwanderer abholen. Das hat aber nicht mal in seinem eigenen Bundesstaat geklappt. Er ist Senator für Florida. Rubio gibt auf, aber nicht ohne gegen Donald Trump zu schießen, den Gewinner in Florida.
The politics of resentment.
Diese Politik der Ressentiments gegen andere Menschen wird nicht nur unsere Partei spalten, sie wird unser Land spalten. Sie wird ein Land zurücklassen, in dem sich die Menschen hassen, weil sie unterschiedliche politische Vorstellungen haben.
3 der 5 Bundesstaaten gingen an Donald Trump. Das Rennen ist aber noch lange nicht entschieden. Einige Delegiertenstimmen hat ihm zum Beispiel John Kasich mit seinem Sieg in Ohio abgejagt. Er hat angekündigt, sich nicht auf das Niveau von Trump herabzulassen.
And I want to remind you again tonight that I will not take the low road to the highest office in the land.
Kasich kann aber schon gar nicht mehr genügend Stimmen sammeln, um direkt nominiert zu werden. Mit jedem Sieg von Trump sieht es mehr danach aus, dass seine Konkurrenten nur verhindern wollen, dass der die absolute Mehrheit der Delegierten bekommt. Dann gibt es nämlich eine Kampfabstimmung der Republikaner und damit wäre wieder alles offen. Bei den Demokraten sieht das Bild viel eindeutiger aus. Hillary Clinton hat 4 der 5 Staaten für sich entschieden. Einer ist noch nicht fertig ausgezählt. Ihr Konkurrent Bernie Sanders kann sie eigentlich schon nicht mehr einholen. Mit Attacken auf Sanders gibt sich Clinton schon nicht mehr ab. Stattdessen schießt sie sich schon mal auf Trump ein.
Our Commander-in-Chief has to be able to defend our country, not embarrass it.
Sanders will trotz seines Rückstandes nicht aufgeben. Clinton schielt aber schon auf seine Wähler. Sie hat ihm sogar zu einem engagierten Wahlkampf gratuliert. Solche Worte vom politischen Gegner, das ist wohl die ultimative Erniedrigung. Opfer von Vergewaltigungen hatten bisher das Gesetz nicht unbedingt auf ihrer Seite. Und zwar dann, wenn das Opfer sich nicht aktiv gewehrt hat. Der Täter konnte nur verurteilt werden, wenn er bei der Vergewaltigung auch Gewalt angewendet hatte. Zumindest musste dem Opfer ein erheblicher Nachteil entstehen, wenn es sich gewehrt hätte. Das soll sich ändern, so will es die Bundesregierung. Das Kabinett hat dazu einen Gesetzesentwurf beschlossen. Hintergrund sind auch die Vorfälle an Silvester in Köln, sagt Justizminister Heiko Maas.
Wenn eine Frau bedrängt wird und sie
die teilweise gar nicht feststellen kann, wer sie gerade belästigt. Genau solche Fälle, wie wir sie in Köln erlebt haben, werden in Zukunft auch deutlich einfacher bestraft werden können.
Bestraft werden können soll auch, wer die Überraschung des Opfers ausnutzt, seine Hilflosigkeit und Angst. Der Opposition geht der Gesetzentwurf noch nicht weit genug. Ein Nein des Opfers müsse reichen. Möglicherweise wird der Entwurf noch nachgebessert. Die Deutsche Bahn hat letztes Jahr einen Rekordumsatz eingefahren und trotzdem miese gemacht. 1,3 Milliarden Euro Verlust. Der Konzern erklärt das damit, dass der Güterverkehr schlecht läuft und der Konzernumbau viel Geld gekostet hat. Außerdem sind weniger Menschen mit der Bahn gereist. Ein neues Programm soll die Bahn jetzt attraktiver machen, zum Beispiel durch schnellere Fehlerdiagnosen, wenn es eine Störung im Netz gibt. Dadurch sollen die Züge öfter pünktlich kommen. Sie heißen Sturm 18 Kassel, Nationale Sozialisten Döbeln oder die Weiße Wölfe Terror Crew. Extremistische Gruppen, die in Deutschland verboten sind. Nach dem neuesten Verbot gegen die rechtsextreme Weiße Wölfe Terror Crew hat das Innenministerium heute Morgen keine Zeit verloren. Sofort gab es diverse Razzien gegen Mitglieder in 10 Bundesländern. Gefunden wurden dabei auch Waffen. Wurfsterne, eine Armbrust und Kleinkaliberwaffen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, der Verein wolle eine Diktatur nach NS-Vorbild aufbauen.
Das Verbot ist ein deutliches und starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus und ein weiter wichtiger Schritt gegen Hass und Hetze in Deutschland. Unser Staat duldet keine fremdenfeindlichen Hetzen und Parolen gegen Mitbürger, gegen Andersdenkende, gegen Polizeibeamte und schon gar keine Gewalt.
Eigentlich waren die Mitglieder mal Fans der Rechtsrockband Weiße Wölfe. Als Terrorcrew sind sie aber schon länger im Visier des Verfassungsschutzes.
Mitglieder dieses Vereins suchen gewalttätige Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern, mit Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit Polizeibeamten.
Im Februar sind die Anhänger wohl zu weit gegangen. Laut Verfassungsschutz haben sie auf dem Hamburger Bahnhof linke Aktivisten und Polizisten angegriffen. Das Verbot ließ danach nicht mehr lange auf sich warten.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Viele Nutzer im Netz reagieren auf das Vereinsverbot positiv. Einige allerdings sind skeptisch, ob das was bringt. Und auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird kritisiert. Michael Hussmann schreibt auf Facebook: Ach, das sind gewaltbereite Neonazis? Bei dem Namen hätte ich gedacht, das wären bloß harmlose Tierfreunde. Gut, dass wir so einen Blitzmerker von Innenminister haben. Ninja LP twittert: Was ist das denn für ein Name? Ist denen beim Nazi-Sein auch die allerletzte Gehirnzelle flöten gegangen? User Mund aufmachen findet das Verbot auf Welt.de gut. Wichtig und richtig. Extremismus jedweder Couleur ist selbstverständlich abzulehnen. Auf Facebook ist Astrid Radke der Meinung, wird Zeit. Nur steht zu befürchten, dass schon längst eine Folgeorganisation mit den gleichen Leuten entstanden ist. Kritischer sehen es diese Nutzer. Ingo Kaufmann schreibt auf Welt.de: Also was sind jetzt die genauen Gründe dieses Verbots? Verstöße gegen das Uniformverbot? Also da haben andere Vereinigungen aber wohl deutlich mehr auf dem Kerbholz. Und um die wird Herr de Maizière sicherlich nichts unternehmen, wie zum Beispiel Salafisten und gewalttätige linke Gruppierungen.
Was noch wichtig wird:
Morgen steht ein wichtiger EU-Gipfel an. Es geht um den Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Die hat angeboten, Flüchtlinge wieder zurückzunehmen, wenn sie von dort illegal nach Griechenland gereist sind. Im Gegenzug soll die EU der Türkei genauso viele Flüchtlinge abnehmen und Geld dafür zahlen. Außerdem sollen die EU-Beitrittsverhandlungen beschleunigt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung heute für den Deal geworben.
Das ist der einzige Weg, der Europa langfristig Erfolg verspricht. Und der dazu führen wird, dass Europa und damit alle seine Mitgliedstaaten auch aus dieser Krise stärker hervorgehen werden, als sie in sie hineingekommen sind.
Die Türkei als Partner in der Flüchtlingskrise ist allerdings umstritten. Gegner der Zusammenarbeit meinen, nur deshalb dürfe man nicht beide Augen zudrücken bei der Pressefreiheit und Angriffen auf kurdische Gruppen.
Und sonst in der Welt?
US-Präsident Barack Obama hat entschieden, wer die freie Richterstelle am obersten Gerichtshof besetzen soll. Und zwar Bundesrichter Merrick Garland. Der 63-Jährige soll die Nachfolge des verstorbenen Supreme Court-Richters Antonin Scalia antreten. Scalia gehörte zum Lager der Republikaner, während Garland als moderat gilt. Die Republikaner wollen eine Neubesetzung des Postens vor der Präsidentschaftswahl im November verhindern. Sie haben schon angekündigt, dass sie jeden Kandidaten Obamas im Senat blockieren werden. Nach 20-stündiger Debatte hat das argentinische Parlament dafür gestimmt, sich mit den Gläubigern des Landes zu einigen. Jetzt fehlt noch die Zustimmung des Senats, damit der seit 14 Jahren anhaltende Schuldenstreit beigelegt werden kann. 2002 war Argentinien mit 100 Milliarden Dollar Schulden in die Staatspleite gerutscht. Die meisten Gläubiger hatten in den Jahren danach einen Schuldenschnitt akzeptiert, aber nicht alle. Einige, darunter ein US-Hedgefonds, weigerten sich und verlangten das ganze Geld zurück. Die ehemalige argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner hatte sich geweigert, mit den Gläubigern, die sie als Aasgeier bezeichnete, zu verhandeln. Als Folge dieses Boykotts war Argentinien praktisch von den internationalen Kapitalmärkten abgeschnitten. Unter dem neuen Präsidenten Mauricio Macri kommt das Land seinen Gläubigern jetzt entgegen und will 3/4 der Summe, die sie gefordert hatten, bezahlen. Die Polizei in der thailändischen Stadt Samut Prakan hat es im Moment mit einem nicht sehr schweren, aber vertrackten Fall zu tun. Sie hat der Öffentlichkeit einen Unterwäschedieb präsentiert, der rund 4000 Höschen und BHs geklaut haben soll, direkt von der Wäscheleine ihrer Besitzerinnen. Der 54 Jahre alte Motorradtaxifahrer war vor 6 Jahren schon einmal verhaftet worden. Damals sollen bei ihm rund 10.000 Unterwäscheteile gefunden worden sein. Die Polizei beklagt, dass sie den Wiederholungstäter nicht hinter Schloss und Riegel bringen könne, weil niemand die Diebstähle angezeigt habe, denn das sei den Bestohlenen zu peinlich.
Wissensnachrichten. Medikamententests an Menschen werden in Europa zu Hunderttausenden ohne Probleme durchgeführt. Bei einer klinischen Studie des Labors Biotrial in Rennes in Frankreich war das Anfang des Jahres anders. Ein Proband ist dabei gestorben, 5 weitere sind im Krankenhaus gelandet und jetzt haben Pharmakologen der Uni von Edinburgh den Fall näher untersucht. Anna Kohn aus unseren Wissensnachrichten, was ist dabei rausgekommen?
Also so richtig falsch gemacht hat die Firma nichts bei dem Test, auf jeden Fall nicht beim Aufbau. Zumindest ist das das Ergebnis nach den Dokumenten, die den Forschern bis jetzt zur Verfügung stehen. Leider sind das nicht alle und das bemängeln sie auch und sie fordern auch, dass Biotrial jetzt schleunigst alle Informationen herausgibt. Allerdings, eine Sache kann man der Firma schon vorwerfen. Als der erste Patient ins Krankenhaus gekommen ist, das ist der dann auch gestorben ist später, haben sie die Studie nicht sofort abgebrochen, sondern 7 weitere Personen haben am nächsten Tag noch die gleiche Dosis erhalten. Aber nach dem, was den Wissenschaftlern bis jetzt eben vorgelegt wurde, ist der Test zumindest ordnungsgemäß durchgeführt worden. So wie man das bei einem Medikament macht, das nicht als besonders risikoreich eingeschätzt wird. Also die Probanden waren 90 gesunde Menschen, junge Männer in dem Fall. Und die Dosis des Wirkstoffs, die wurde langsam erhöht.
Nicht besonders risikoreich, das hat ja offensichtlich irgendwie nicht so richtig gestimmt. Wer bestimmt denn, welches Medikament risikoreich ist und welches nicht?
Also diese Einschätzung, die kam jetzt von der französischen Nationalen Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Und zwar, weil das Mittel schon vorher an Primaten getestet worden war, mit viel höheren Dosen und da ist nichts passiert. Und weil vorher auch schon Studien mit ähnlichen Wirkstoffen durchgeführt wurden, die alle problemlos verlaufen waren. Und dieses Mittel, das ist übrigens ein Wirkstoff, der Schmerz lindern und auch Angstzustände behandeln soll und auch die Bewegungskoordination verbessern soll, zum Beispiel bei Krankheiten wie Parkinson.
Jetzt wird es wahrscheinlich nicht auf dem Markt landen. Was soll sich jetzt ändern? Was empfehlen die Forscher?
Die empfehlen was sequentielle Dosierung heißt und das bedeutet mehr Zeit zwischen den einzelnen Gruppen und auch mehr Zeit zwischen den einzelnen Testpersonen. Also zuerst gibt man nur einer Testperson die niedrigste Dosis am Anfang und dann wartet man ab, ob es Nebenwirkungen gibt und erst dann gibt man die Dosis anderen Probanden. Und bevor man die Dosis erhöht, geht man nochmal genauso vor.
Dann schauen wir mal noch in die kommende Woche. Dann will die NASA eine Kapsel zur internationalen Raumstation ISS schicken. Erstmal nichts Besonderes, aber mit dieser Kapsel hat sie was ganz Besonderes vor.
Die NASA will die Kapsel abfackeln. Die Kapsel, die soll erst ihre Vorräte zur ISS bringen und dann soll im Innern des Transporters ein Feuer ausbrechen. Und zwar ausgelöst von den Technikern am Boden. Und mit dem Experiment will die NASA herausfinden, wie sich ein Brand in einer Raumkapsel entwickelt und welchen Einfluss zum Beispiel auch die Schwerelosigkeit auf das Feuer hat. Und nach den Angaben der NASA ist das jetzt das erste groß angelegte Feuerexperiment im All. Bisher wurden immer nur kleinere Versuche gemacht. Und die Daten aus dem Experiment, die sollen nachher helfen, Raumschiffe sicherer zu machen.
Und nach dem Feuer, was passiert da mit der Kapsel?
Das weiß man noch nicht genau. Also entweder die Kapsel zerstört sich schon im All von selbst oder sie wird in der Erdatmosphäre verglühen.
Zum Schluss, kurz vorm Abendessen, gibt es noch eine Meldung, die dazu passt und zwar zum Crunch-Effekt. Was ist das?
Das bedeutet, dass man weniger isst, wenn man sich beim Essen zuhört, also beim Crunchen. Marketingforscher aus den USA haben den Crunch-Effekt getestet und haben Teilnehmern Brezeln vorgesetzt. Einige hatten dabei Kopfhörer mit lauter Musik auf und die haben im Schnitt weniger Brezeln gegessen als die, die keine Kopfhörer auf hatten. Und die Erklärung der Forscher ist: Lärm von außen verdeckt die Geräusche vom eigenen Kauen und Zähneknirschen und die gehören aber zu dem Gesamtpaket Sattwerden einfach dazu.
Okay, der nächste Schritt wäre dann, ich höre mich nur noch kauen, aber muss nicht mehr dazu essen und werde dabei schlank. Danke, Anna.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt der Himmel fast überall klar, nur gebietsweise zieht Nebel auf, die Temperaturen sinken auf minus 1 bis 4 Grad. Wenn der Nebel sich verzogen hat, geht's morgen sogar noch ein bisschen besser weiter als heute. Es scheint fast überall die Sonne, nur an der Küste ist es bewölkt und die Temperaturen steigen auf maximal 8 bis 13 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.